RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Wolfgang Berger. Beim Treffen der EU-Finanzminister in Warschau geht es heute um die geplante Aufrüstung Europas. Im Mittelpunkt steht die Frage, woher das Geld dafür kommen soll. Aus Warschau, Jakob Mayer.
Europas Rüstungsmärkte sind zersplittert, weil Länder in vergleichsweise kleinen Stückzahlen vorzugsweise bei heimischen Unternehmen bestellen, anstatt sich abzustimmen. Nach den Worten von EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis muss Europa seine Verteidigungsbereitschaft angesichts der Bedrohung durch Russland dringend ausbauen. Die Runde diskutiert in Warschau über einen Vorschlag der Brüsseler Denkfabrik Bruegel, die eine neue innerstaatliche Einrichtung empfiehlt, der auch Nicht-EU-Länder wie Großbritannien beitreten könnten.
Ranghohe Vertreter aus Washington und Teheran wollen heute über das iranische Atomprogramm sprechen. Vor dem Treffen im Oman haben die USA Kompromissbereitschaft signalisiert. Der amerikanische Sondergesandte Witkoff sagte dem Wall Street Journal, der Iran dürfe nur nicht in der Lage sein, eine Atombombe zu bauen. Das sei die rote Linie. US-Präsident Trump hatte dem Iran mit einem Angriff gedroht, sollte Teheran einem neuen Atomabkommen nicht zustimmen. Im japanischen Osaka wird heute die diesjährige Weltausstellung Expo eröffnet. Die Zeremonie findet im Beisein von Kaiser Naruhito statt. Das Expo-Gelände liegt auf der künstlichen Insel Yumeshima in der Bucht von Osaka. 158 Länder, Regionen und internationale Organisationen präsentieren in den kommenden 6 Monaten ihre Ideen zu den Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung, KI und Gesundheit. Für das allgemeine Publikum öffnet die Expo morgen. Allerdings ist das Interesse der Japanerinnen und Japaner bislang geringer als erwartet. Kritik gibt es vor allem an dem Austragungsort und den hohen Baukosten für die Weltausstellung. In der Fußball-Bundesliga hat der VfL Wolfsburg zum 4. Mal in Folge verloren. Die Niedersachsen unterlagen RB Leipzig mit 2:3. Aus der Sportredaktion Jan Möller.
Etwas mehr als eine Halbzeit lang hatte Leipzig alles im Griff. Die Gäste führten kurz nach der Pause mit 3:0. Die Torschützen Openda und zweimal Xavi Simmons. Und dann drehte Wolfsburg plötzlich auf. 1:3 Fischer, 2:3 Sko Olsen. Eine Viertelstunde vor Schluss war der VfL wieder dran. Es reichte aber nicht mehr. Leipzig klettert vorerst auf Platz 4. Wolfsburg bleibt 12. In der zweiten Liga hat der Hamburger SV überraschend gegen Braunschweig verloren. 2:4. Für die Eintracht ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf. Der HSV bleibt Tabellenführer, weil Köln nur 1:1 in Fürth gespielt hat.
Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Am Tage im Norden und Nordosten Wolken und Nebel, sonst viel Sonne, Höchstwerte 12 bis 25 Grad. Morgen von Westen her gebietsweise Schauer, Richtung Osten länger freundlich 12 bis 23 Grad. Am Montag mehr Wolken und regional Schauer, einzelne Gewitter bei 12 bis 22 Grad. Es ist 5:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und wir starten mit einer Gefahreninformation für Radebeul. Wegen des Brandes einer Lagerhalle in Coswig am Stadtrand zu Radebeul werden die Anwohner wegen starker Rauchbelastung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die A62 Nonnweiler Richtung Landstuhl ist zwischen Nohfelden, Türkismühle und Birkenfeld wegen Bauarbeiten bis auf Weiteres gesperrt. Und die A72 Plauen-Zwickau ist zwischen Zwickau-West und Zwickau-Ost wegen Bergungsarbeiten bis auf Weiteres gesperrt. Ihnen weiterhin eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg mit Konstanze Nastarowitz. Guten Morgen. Ja, Sie haben es auch gerade schon in den Nachrichten gehört. Nachdem es nun erste Zeichen der Entspannung im Zollchaos der USA zu geben scheint, da macht sich US-Präsident Donald Trump gleich ans nächste große Eisen und an das nächste geopolitische Thema. Er will den Iran in die Knie zwingen und ein neues Abkommen über das Atomprogramm des Landes schließen. An diesem Wochenende, da wollen sich zwei hochrangige Delegationen aus Washington und Teheran treffen. Uwe Lüb.
Immerhin reden die USA und der Iran nun miteinander irgendwie. Die Ansage des obersten religiösen Führers und damit mächtigsten Figur im Iran, Ali Khamenei, klang neulich nämlich noch so. Wenn wir uns erinnern, wir haben mehrere Jahre lang verhandelt und dann fegte diese Person das unterzeichnete Dokument vom Tisch und zerriss es. Wie kann man mit dieser Person verhandeln? Die gemeinte Person ist US-Präsident Donald Trump. Der hat 2018 das Atomabkommen mit dem Iran einseitig aufgekündigt und neue Sanktionen verhängt. Die treffen den Iran hart. Das Regime will sie loswerden, weil vermutlich nur so der von den Menschen lang ersehnte wirtschaftliche Aufschwung kommt. Präsident Pezeshkian strebt daher normale Beziehungen zu den USA an. Die erste Hürde auf dem Weg dorthin, das ist der oberste Führer Khamenei, hat er offenbar genommen, wenn er sagt: Ich spreche mit dem obersten Führer mehrmals pro Woche. Er hat keine Einwände gegen amerikanische Investoren im Land. Was wir ablehnen, sind Verschwörungen, Putschversuche und die falsche Politik, die sie verfolgen. Zu der falschen Politik zählt vor allem die Unterstützung Israels durch die USA und Drohgebärden Trumps. Entweder mache der Iran über sein Atomprogramm einen Deal oder das Land werde bombardiert. Wenn die Gespräche mit dem Iran nicht erfolgreich sind, ist der Iran in großer Gefahr. Und ich sage es nur ungern, in großer Gefahr, weil sie keine Atomwaffe haben dürfen. Darum geht es den USA, den Europäern, eigentlich der ganzen UNO und allen voran Israel. Dabei wolle der Iran keine Atomwaffen produzieren, so stehe es in einer Fatwa, einem islamischen Rechtsgutachten. Ob es sie wirklich gibt, ist umstritten. Allerdings haben Ultrakonservative im Iran mehrfach darauf gedrängt, sie aufzuheben. Andererseits hindert der Iran Kontrolleure der Internationalen Atomenergiebehörde immer wieder an ihrer Arbeit. Also, sagt Trump, Deal oder Bomben. Doch zurück zu den Verhandlungen. Seit 2018 hat sich das Gestrüpp gegenseitiger Vorwürfe zu einem stattlichen Knoten verwoben. Den gilt es zu durchschlagen, sagt ein Mann in Teheran und spricht damit vielen im Land aus der Seele. Beide Seiten folgen alten Mustern und streiten, aber ich denke, dass sie unter Vermittlung arabischer Länder letztlich miteinander reden werden. Denn es gibt keinen anderen Weg als Verhandlungen. Am Anfang gehe es zwar nur um verhandlungstechnische Fragen, sagt der iranische Analyst Nader Karimi Yuni, aber die Zeichen stünden auf Erfolg, denn beide Seiten wollten Krieg vermeiden und der Iran wenigstens eine Lockerung der Sanktionen erreichen. Ein weiterer Grund ist, dass es für Trump am wichtigsten ist, dass der Iran keine Atomwaffen baut. Die USA wissen, dass der Iran weder die Fähigkeiten dazu hat, noch jetzt welche bauen will. Genau daran gibt es international Zweifel. Doch der Iran braucht eine Lösung, denn ohne Einigung greifen zusätzlich zu den US-Sanktionen im Herbst auch wieder die Sanktionen der UNO. Für den Iran wäre das wohl kaum mehr zu verkraften.
Ja, und ein kleines Land mit gerade mal 5 Millionen Einwohnern, das wird zum Gastgeber der weltpolitisch wichtigen und hochbrisanten Atomverhandlungen. Oman. Das arabische Land hat sich schon vor 10 Jahren einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert, als dort der Atomdeal mit dem Iran ausgehandelt wurde. Die Omaner gelten als Meister der Diplomatie, wie unsere Korrespondentin Anna Osius berichtet.
Ein leises Land als Meister der Diplomatie. Der Oman, ganz im Osten der arabischen Halbinsel gelegen, ist ein Staat, der selten für Schlagzeilen sorgt. Bekannt für schöne Landschaften und bei Touristen beliebt, gilt der Oman politisch als so etwas wie die Schweiz des Nahen Ostens. Man hält sich raus. Wir ergreifen keine Partei, weder für die eine noch für die andere Seite, sagte der ehemalige omanische Außenminister Yusuf bin Alawi schon vor Jahren. Wir versuchen, beiden Seiten zu ermöglichen, was unserer Meinung nach gut für sie ist. Im Gegensatz zu seinen streitbaren Nachbarn am Golf mit großem Ego und Geltungsbedürfnis, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Katar und auf der anderen Seite des Persischen Golfs Iran, gelten die Omaner als bescheiden und zurückhaltend. Ein Wesenszug, der sich offenbar auch in der Politik niederschlägt. Seit mehr als 5 Jahrzehnten ist das Land in keinen Konflikt verwickelt, dient stattdessen immer wieder als erfolgreicher Vermittler. Das Sultanat Oman ist ein Moderator der Region, so der US-amerikanische Politikprofessor Mark O'Reilly. Das ist eine historische Rolle. Der Oman kontrollierte große Teile des Indischen Ozeans und hatte über Jahrhunderte hinweg gute Beziehungen zu vielen Ländern. Und so hat er eine diplomatische Reputation erlangt.
from a diplomacy standpoint.
Und die wirkt bis heute. Wenn jetzt der iranische Außenminister und der amerikanische Sondergesandte Witkoff im Oman neue Gespräche über das iranische Atomprogramm führen, wissen beide Seiten, dass sie sich auf den Gastgeber und dessen Verschwiegenheit hundertprozentig verlassen können. Oman bevorzugt die leise, die stille Diplomatie. Sie wollen nicht die Aufmerksamkeit, wie es zum Beispiel Katar sucht. Sie halten sich im Hintergrund, ermöglichen Verhandlungen, ohne am Ende Ruhm und Ehre bei Erfolg zu fordern. Diskretion, die sich auszahlt. Schon 2015, der Grundstein für den Atomdeal mit dem Iran wurde im Oman gelegt. Auch bei der Annäherung zwischen den Erzfeinden Saudi-Arabien und Iran oder bei Geiselfreilassungen aus dem Jemen, stets hat der Oman die Strippen gezogen. Schon vor Jahren lobte der damalige US-Außenminister John Kerry ausdrücklich die omanische Rolle. Seine Majestät, der Sultan von Oman, hat uns dabei geholfen, Dinge zu tun, die sonst sehr schwierig gewesen wären. Oman trägt zum Dialog bei und dafür sind wir dankbar. Ob in einer abgeschiedenen Strandvilla des Sultans oder einem Schloss in den Bergen. Der Oman stellt sicher, dass die Verhandlungspartner ungestört arbeiten können. Journalisten sind nicht erwünscht. Berichten zufolge tagen die Delegationen in unterschiedlichen Räumen, ohne sich zu begegnen, und schicken sich gegenseitig Nachrichten und Angebote. Nicht via SMS, versteht sich, sondern über einen Dritten. Die Omaner spielen dabei oft den Postboten und bringen die Nachrichten von einem Verhandlungsraum zum anderen. Diesmal nur ein erstes Beschnuppern. Der omanische Politikwissenschaftler Mohammed Al-Araimi: Das sind keine konkreten Verhandlungen über ein Abkommen, sondern erste Gespräche. Ein Test, um die Lage zu sondieren. Es ist ein erster Schritt für weitere Schritte, die später folgen könnten. Vielleicht ist dieses Treffen der Anfang für eine spätere Einigung, nicht nur im Atomprogramm. Und diese Aussicht scheint den Omanern als Ruhm zu reichen. Grundsätzlich denke man positiv im Oman, so der Außenminister Badr Abu-Saidi vor einigen Monaten. Optimismus ist immer unser Motto und wir arbeiten weiter daran, dass wir diesen Optimismus in Realität verwandeln können. Ob sich in der angespannten aktuellen Lage zwischen Iran auf der einen und den USA und Israel auf der anderen Seite der omanische Optimismus durchsetzen kann, ist fraglich. Aber einen Versuch offenbar allemal wert.
Und wir blicken auf das Wetter in Deutschland. Heute am Samstag im Norden und Nordosten zunächst oft Wolken, Nebel und Hochnebel, am Nachmittag zunehmend sonnig. Sonst von Beginn an viel Sonne, im Südwesten ab dem Spätnachmittag langsam etwas wolkiger. Höchstwerte 12 bis 25 Grad. Und das hier sind die Aussichten. Am Sonntag von Westen her gebietsweise Schauer, örtlich Gewitter, im Osten und Südosten noch länger freundlich, 12 bis 23 Grad. Am Montag meist deutlich mehr Wolken als Sonne und regional Schauer, vereinzelt Gewitter, 12 bis 22 Grad. Die aktuellen Temperaturen: Bremen 8 Grad, Frankfurt am Main 6 Grad, Dresden 11 Grad, Hamburg 8 Grad, Kiel 7 Grad, Köln 4 Grad, Leipzig 11 Grad, München 6 Grad und Stuttgart 7 Grad. Die Zeit, es ist 5.13 Uhr.
Das Interview.
Etwa 400.000 Menschen in Deutschland sind an Parkinson erkrankt. Was helfen kann im Umgang mit dieser Erkrankung, sind Sportarten wie Boxen etwa. oder auch Tischtennis. Warum das so ist und welche Möglichkeiten es gibt, darüber hat meine WDR-Kollegin Elise Chanel mit Michael Weinmann vom Verein Ping Pong Parkinson gesprochen. Weinmann ist selbst Parkinson-Patient, spielt leidenschaftlich Tischtennis und versteht, dass diese Tatsache bei manchen Menschen dennoch erstmal für Verwunderung sorgt.
Na klar, kann ich das nachvollziehen, dass jedes Mal so die Frage, es kann doch nicht sein, Tischtennis ist doch so schnell und es gibt keine andere Sportart, die noch schneller ist. Und da wundern sich natürlich die Leute, aber auch schon damit, dass man die Leute sieht, wie sie teilweise zur Platte gehen. Sie gehen zur Platte hin oder zum Tisch, Tischtennis-Tisch hin und riechen vielleicht noch fast hin. Und sobald sie den ersten Ball spielen, ist das weg.
Wie kommt das?
Das ist, weil andere Gehirnregionen angesprochen werden und man das nicht direkt steuert, versucht zu steuern, sondern das ist wie ein Reflex. Sozusagen, wenn ich Ihnen einen Ball zuwerfe, den werden Sie jederzeit fangen. Wenn wir uns jetzt gegenüberstehen würden, dann würde ich Ihnen einen Ball zuwerfen und Sie würden den fangen. Das ist der, so ein Reflex, der hier auch vom Gehirn aus gesteuert wird.
Für diejenigen, die jetzt noch nicht so viel mit Parkinson sich beschäftigt haben oder das Zeitzeichen eben verpasst haben, was ist das für eine Erkrankung? Was macht Parkinson?
Parkinson, es macht sehr viel. Die einen haben Zittern, den sogenannten Tremor. Das ist immer das weitverbreiteste Bild für Parkinson, dass die Leute einen Tremor haben. Aber das meiste ist eigentlich, dass eine Muskelversteifung auftritt und eine Verlangsamung der Bewegung. Meine Diagnose ist jetzt 18 Jahre her, die ist dieses Jahr volljährig geworden. Ich habe akinetisch rigider Typ, das ist genau das, was ich beschrieben habe. Akinese ist die Verlangsamung der Bewegung und Rigor ist die Versteifung der Muskulatur.
Was haben Sie gemerkt, wie sich das verändert hat? Also haben sich die Symptome verändert im Laufe der letzten 18 Jahre?
Ja, haben sich verändert. Ich konnte ab jetzt teilweise noch ein Freezing dabei, dass ich also mitten in der Bewegung stehen bleiben kann. Und dabei hilft mir auch das Tischtennis, dass ich diesen Gleichgewichtssinn schule mehr und dass ich die Koordination besser schule. Damit kann ich auch so ein Freezing verhindern oder das Stolpern verhindern, was daraus entstehen kann.
Das heißt, im Prinzip trickst Tischtennis das Gehirn aus. Also die Erkrankung geht ja vom Gehirn aus, dass dort Zellen sterben und diese Reflexe tricksen diese Krankheit eigentlich ein Stück weit aus. Und man weiß ja, dass Ping-Pong-Parkinson in den USA entstanden ist. Es ist nach Deutschland gekommen. Wie ist das organisiert? Wie ist das in Deutschland entstanden? Wie ist das von den USA auch nach Deutschland gekommen?
Es gab einen US-amerikanischen Musiker und Künstler, oder den gibt es immer noch, den Lenard Bach. Er hat es prinzipiell herausgefunden, weil er selbst betroffen war und sein Freund ihm gesagt hat, spiel mal Tischtennis. Und danach konnte er wieder Gitarre spielen, was er vorher nicht mehr konnte. 2009 hat er die ersten Weltmeisterschaften im Ping-Pong-Parkinson organisiert in New York. Und dort sind 5 Leute als deutsche Mannschaft hingeflogen. Und sie waren so beeindruckt davon, dass sie das auf jeden Fall in Deutschland auch aufsetzen wollten. Und am 2.2.2020 hat man dann den Verein gegründet in Nordhorn.
Und wenn Sie sagen, das ist quasi auch richtig auf Vereinsebene jetzt gehoben worden, theoretisch könnte man aber wahrscheinlich auch als Parkinson-Patient zu jedem anderen Tischtennisverein gehen. Oder ist es sinnvoller, aus Ihrer Sicht, Herr Weinmann, zu einem Verein zu gehen, der sich speziell an Parkinson-Erkrankte richtet?
Wir machen Kooperationen mit Vereinen in komplett Deutschland, also deutschlandweit. Und wir haben im Moment 270 Vereine ungefähr, die es machen. Und es ist natürlich, können die auch woanders spielen gehen, weil keinem Verein der Ping-Pong-Parkinson macht. Oder kooperiert mit Ping-Pong-Parkinson, aber Ping-Pong-Parkinson ist schon seit 5 Jahren jetzt dran an dem Thema und wir kennen uns aus oder die Leute kennen sich aus und können das manchmal ein bisschen besser beurteilen als andere vielleicht.
Ist es denn eigentlich auch ein bisschen medizinisch festgestellt worden, dass das tatsächlich hilfreich auch ist? Also was ist da an Forschung schon betrieben worden, was Tischtennis angeht und Parkinson?
Ja, da gab es vor 2 Jahren eine kleine Umfrage unter Parkinson-Patienten, die regelmäßig Tischtennis spielen, wie sich das bei ihnen entwickelt hat. Und da kam als Zusammenfassung raus, dass sie sich besser bewegen konnten, dass sie das vergessen einfach, die Krankheit, wenn sie am Tisch stehen, und dass sie sich wohlfühlen in der Gruppe, dass man einen Austausch hat, dass man miteinander redet, weil das sind ja, sag ich mal, Gleichgesinnte in der Gruppe.
Sie haben selber gesagt, seit 18 Jahren leben Sie mit dieser Erkrankung. Was hat sich für Sie verändert, seitdem Sie das Tischtennis für sich entdeckt haben?
Ich habe Tischtennis nie in einem Verein gespielt vorher. Ich fühle mich jetzt aber wohl, Tischtennis zu spielen, weil ich damit das Ganze ein bisschen stoppen kann und ein bisschen besser hinkriegen kann teilweise, wie ich eben schon beschrieben habe. Wenn man stolpert, ist der Gleichgewichtssinn gestört und der Gleichgewichtssinn wird auch geschult dabei beim Tischtennis und ich kriege mich besser abgefangen. Andere wären schon auf die Nase geflogen, wo ich auch sehr stolpernd aussehe, aber das abfangen kann.
Für wen ist das Training etwas? Also ich kann mir vorstellen, also bei der Deutschen Gesellschaft für Parkinson heißt es, die Krankheit hat ganz viele verschiedene Gesichter. Mhm. Für wen würden Sie sagen, ist Tischtennis etwas, wenn man an Parkinson erkrankt ist?
Ich schließe da keinen aus, der Parkinson hat. Es gibt Leute, die vielleicht nicht standsicher sind, aber auch da gibt es mittlerweile Lösungen, die wir mit getestet haben, dass man Arbeitssicherheitssysteme so nutzt, dass der Patient stabil an der Platte steht und nicht umfallen kann.
Wie geht das?
Wenn man Antennen hochklettern muss, dann gibt es auch so ein Geschirr, was man anzieht. Mhm. Und das Geschirr wird auf dem Parkinson-Patienten angezogen und dann wird er mit einem Seil, was das Ganze stabilisiert, an der Decke befestigt, sag ich mal, da wo die Ringe sind in Turnhallen. Kann man das befestigen und damit wird er dann abgefangen.
Und wenn ich das richtig gesehen habe, also es ist ja nicht nur so eine Freizeitbeschäftigung, was ja schon großartig ist und nicht nur medizinisch, sondern es gibt auch noch Wettbewerbe weltweit.
Ja, es gibt Wettbewerbe weltweit, es gibt die Weltmeisterschaften, die jedes Jahr einmal stattfinden. Es gibt in Deutschland immer am Himmelfahrtswochenende die German Open, die offenen deutschen Meisterschaften, die aber auch international ausgelegt sind. Und da ist immer auch der Austausch, der internationale Austausch steht da mit im Vordergrund und natürlich die Öffentlichkeit zu informieren über Parkinson, weil die Öffentlichkeit ist viel zu wenig informiert über Parkinson, unserer Ansicht nach, und von daher nutzen wir die Turniere dafür.
Was fällt Ihnen auf, wenn Sie sagen, die Menschen sind viel zu wenig über Parkinson informiert? Was überrascht Sie? Was wissen Sie zu wenig?
Teilweise wissen Sie zu wenig von den Symptomen, die die Leute haben können. Und auch teilweise, wie gesagt, an das Zittern. Da denken viele, ach, das ist ein Alkoholiker, der da steht, der da gerade mit der Hand zittert, könnte man denken. Oder man stolpert sogar durch die Gegend, als ob man betroffen wäre, weil man das nicht koordiniert kriegt. Das sind dann so Vorurteile, die aufkommen. Und da ist zu wenig Information da, was noch alles zu Parkinson gehört.
Ist es auch so ein bisschen, dass man zu wenig weiß und deswegen auch viel zu spät mitbekommt, dass man möglicherweise an Parkinson erkrankt ist?
Mittlerweile bekommt man es immer früher mit. Deswegen steigt auch die Anzahl der Parkinson-Patienten schneller an. Dadurch, dass die Diagnostik viel früher ansetzt. Früher hat keiner danach geguckt, ob ein Patient Verstopfung hat oder irgendwas, was auch mit Parkinson schon zu tun haben kann.
Gibt es denn ein Alter, was für Parkinson typisch ist?
Typisches Alter gibt es nicht, nee. Ich habe es mit 39 diagnostiziert bekommen und sagt, 10 Jahre vorher fängt es an. Also hatte ich schon mit 29. Und es war eine Alterenkrankheit bisher, so von der Beschreibung her immer wieder. Mhm. Aber es ist durchsetzt von 20 bis 78, 90. Da kann man kein typisches Alter sagen.
Wie sehr, wir haben das eben auch heute intensiv im Zeitzeichen auch gehört, also die Forschung macht ja große Fortschritte. Also wie sicher sind Sie sich oder haben Sie ein gutes Gefühl, dass die Krankheit vielleicht irgendwann auch heilbar sein kann?
Wir hoffen das. Wir hoffen das. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher daran. Wie gesagt, man muss auch gucken, wie man, jeder lässt seine Behandlung ja anders machen. Manche gehen auf Medikamente und Sport, manche nehmen noch einen Hirnschrittmacher dazu. Und gehen auch noch Sport, machen auch noch Sport. Man muss immer gucken, jeder steuert seine Krankheit selber.
Und Sie haben eben auch beschrieben, also es gibt ja zum einen die Vereine Ping-Pong Parkinson, aber man kann auch einfach in einen örtlichen Verein auch gehen und dort anfangen mitzuspielen. Wie wichtig ist Ihnen da auch der Gedanke der Inklusion? Also dass Parkinson-Erkrankte mit Nicht-Erkrankten zusammenspielen, ist das für Sie hilfreich oder ist es angenehmer, in einem geschützten Raum mit Leuten zu sein, die eher verstehen, was diese Krankheit bedeutet?
Also von meiner Sichtweise her halte ich die Inklusion für besser, weil dann auch das bisschen das Gefühl mehr aufkommt, okay, so funktioniert Parkinson, das kann passieren. Und wenn man es abgrenzt, gibt sich auch Leute, die sagen, Spieler, die sagen, ich möchte das nicht, dass ich da mit einem anderen spiele. Ich möchte lieber unter uns bleiben. Das ist persönliches Empfinden.
Sind Sie, das muss ich zum Schluss noch fragen, sind Sie auf dem Weg zu den German Open, die dann im Mai stattfinden werden?
Nee, die großen Turniere mache ich nicht mit. Das ist mir zu viel Trubel und zu stressig im Endeffekt. Und der Stress, der schlägt wieder auf die Nerven und das brauche ich nicht.
Michael Weinmann war das vom Tischtennisverein Ping-Pong Parkinson im Gespräch mit meiner WDR-Kollegin Elif Schinnell.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Max Seib. In der Fußball-Bundesliga ist RB Leipzig wieder auf Champions-League-Kurs. Die Leipziger gewannen am Abend beim VfL Wolfsburg mit 3:2 und springen damit vorerst auf Platz 4. Mehr von Michael Augustin.
RB Leipzig gewinnt zum ersten Mal seit Anfang Dezember wieder ein Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga und zwar mit 3:2 beim VfL Wolfsburg. Die Leipziger lagen nach zwei Toren von Xavi Simons und einem Treffer von Luis Openda schon mit 3:0 in Führung. Da waren gerade mal 49 Minuten gespielt. Aber Wolfsburg kam nochmal gefährlich nah ran. Kilian Fischer mit dem 1:3 in der 58. Minute. Andreas Sko Olsen mit dem 2:3 eine Viertelstunde vor Schluss. Wolfsburg hatte die Möglichkeit durch Gerhard auszugleichen. Leipzig hatte die Möglichkeit durch Baumgartner alles klar zu machen. Es entwickelte sich eine bis zum Schluss spannende Partie, die Leipzig unterm Strich glücklich gewonnen hat.
Während die Leipziger Kurs auf die Königsklasse nehmen, muss Wolfsburg als Zwölfter seine Europapokalträume wohl endgültig begraben. Eine dicke Überraschung gab es in der zweiten Fußball-Bundesliga. Der Tabellenführer, der Hamburger SV, hat zu Hause gegen den Abstiegskandidaten Eintracht Braunschweig mit 2:4 verloren. Die Braunschweiger holen damit wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt und springen fürs Erste auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Beim HSV hingegen kommt die Sorge auf, dass man wie in den vergangenen Jahren auf den letzten Metern den Aufstieg in Liga 1 noch verspielen könnte. Doch Trainer Merlin Polzin will sich davon nicht kirre machen lassen.
Ich glaube, es ist normal, dass in Hamburg oder generell dann von außen gesprochen wird. Wir haben in den guten Phasen, die wir in den vergangenen Monaten sehr, sehr, sehr häufig hatten, davon gesprochen, dass wir uns von außen nicht anstecken lassen, sondern dass wir in unserem Einfluss- und Kontrollbereich bleiben. Und genauso ist es auch nach der Niederlage. Heute Abend ärgert es uns, heute Abend nervt es mich extrem, aber morgen geht's wieder weiter.
Die Hamburger bleiben trotz der Niederlage Tabellenführer, denn der Zweite, der erste FC Köln, kam bei Greuther Fürth nicht über ein 1:1 hinaus und verharrt damit einen Punkt hinter dem HSV. Wir schauen zum Eishockey. Dort stehen die Kölner Haie kurz vor dem Einzug ins Finale um die deutsche Meisterschaft. Den ersten Matchball gegen Ingolstadt haben die Kölner am Abend allerdings vergeben. 0:3 stand es am Ende in Ingolstadt aus Kölner Sicht. Die Einzelheiten hat Michael Küster.
Die Führung nach einem schwachen ersten Drittel für die Oberbayern schmölz mit einem Abstauber. Sekunden vor Ende des ersten Drittels. Dann waren die Panther im Spiel. Tolles zweites Drittel der Oberbayern, die durch Keating das zweite Tor nachlegen konnten. Und dann ein offener Schlagabtausch im letzten Spielabschnitt. Chancen hüben wie drüben. Beide Torhüter extrem stark, aber 2 Minuten vor Ende dieser Partie war es Ingolstadts Bodi mit einem Schuss ins leere Tor. Die Kölner hatten den Keeper herausgenommen, hatten alles versucht. Am Ende ein 3:0. Für die Ingolstädter, die damit Spiel Nummer 6 am Montag in Köln erzwingen.
Für den Einzug ins Finale brauchen die Kölner noch einen Sieg, die Ingolstädter noch 2. Was schon feststeht, im Finale um die deutsche Eishockeymeisterschaft warten die Eisbären aus Berlin. Und wir gehen nochmal zurück zum Fußball und blicken auf eine ganz große der deutschen Fußballhistorie, Doris Fitschen. Als Spielerin und in offizieller Funktion hat sie 4 Europameisterschaftstitel geholt, auch Olympiagold. Vor rund 4 Wochen kam dann aber die Schocknachricht. Im Alter von nur 56 Jahren ist Fitschen an Krebs verstorben. Bei ihrer Beerdigung hob ihre ehemalige Trainerin Monika Stab nun Fitschens herausragende Rolle hervor.
Ich habe sie immer mit Beckenbauer, den weiblichen Beckenbauer, beschrieben, also weil sie einfach so das Gefühl hatte, auf dem Platz zu schweben. Sie war einfach die Größe des deutschen Frauenfußballs, ja, auf dem Feld als auch danach. Also es ist einfach eine ganz große Persönlichkeit von uns gegangen, leider.
Zum Abschied von Doris Fitschen sind die Spitzen des Deutschen Fußballbundes, aber auch viele Weggefährtinnen in Frankfurt zusammengekommen, um ihr die letzte Ehre zu erweisen.
Und das war der Sport in der ARD-Infonacht mit Max Seib.
Die Wirkungen der PFAS, die sind eben chronisch toxisch, giftig.
Man findet sie überall, ob in Outdoorjacken, Pizzakartons oder der Teflonpfanne.
Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, kurz PFAS.
PFAS, sogenannte Ewigkeitschemikalien.
Sie machen tausende Alltagsprodukte wasser- und fettabweisend, sind aber schädlich für die Gesundheit.
Leberschädigung, Schilddrüsenschädigung, Nierenkrebs und Hodenkrebs ist nachgewiesen.
PFAS gelangen vor allem bei ihrer Herstellung in die Umwelt.
Dort ist der Boden, das Wasser so stark verseucht, dass es zum Teil heißt, die Kinder dürfen nur 1 Stunde draußen spielen, man darf nichts aus dem Garten essen, das Wasser muss gefiltert werden.
Die Chemikalien verbreiten sich durch Regen, man findet sie im Meer und auch in unserem Körper.
Wo wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen, ist es scheißegal, wer daran zugrunde geht.
Das Gift in dir. Der neue Podcast von 11KM Stories. Ab sofort in der ARD Audiothek.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 5.30 Uhr mit Wolfgang Berger. Die USA und der Iran sprechen heute im Oman über Teherans umstrittenes Atomprogramm. Die US-Delegation wird vom Sondergesandten Witkoff angeführt. Für den Iran reist Außenminister Araghchi in den Golfstaat. Aus der Nachrichtenredaktion Sven Hasenklever.
Während US-Präsident Trump direkte Gespräche angekündigt hat, geht der Iran von einem indirekten Austausch aus. Zugleich erklärte Teheran im Vorfeld, angestrebt werde ein echtes und faires Abkommen. Sprecher der EU-Kommission und der Bundesregierung bekräftigten, wie wichtig es sei, eine diplomatische Lösung zu finden. Westliche Staaten werfen dem Iran seit Jahren vor, an Atomwaffen zu bauen, was Teheran vehement bestreitet.
Europa will deutlich aufrüsten. Woher das Geld dafür kommen und wie es am besten eingesetzt werden soll, darüber beraten heute die EU-Finanzminister am zweiten Tag ihres informellen Treffens in Warschau. In der Einladung des polnischen Finanzministers Domanski heißt es, angesichts knapper Kassen müsse man Investitionen in die Verteidigung besser abstimmen. Bisher setzen die EU-Staaten meist auf kleine Bestellungen bei heimischen Herstellern. Im Gespräch ist jetzt eine zwischenstaatliche Einrichtung, die Rüstungseinkäufe besser koordinieren soll. Ihr könnten auch nicht EU-Länder wie Großbritannien angehören. Hintergrund der Überlegungen sind der Ukraine-Krieg und Zweifel daran, ob die USA das von Russland angegriffene Land weiter unterstützen. Die NATO befürchtet, dass Russland künftig auch Krieg im Weltraum führen könnte. Generalsekretär Rutte sagte der Welt am Sonntag, man kenne Berichte, wonach Moskau auch den Einsatz von Atomwaffen im All prüfe. Sie könnten zum Beispiel gegen Satelliten eingesetzt werden. Ein solcher Schritt wäre Rutte zufolge ein klarer Bruch des Weltraumvertrags von 1967. Das Abkommen sieht eine friedliche Nutzung des Alls vor. Menschen in Städten verzichten häufiger auf das Auto. Das geht aus einer Erhebung der TU Dresden hervor. Wurde 2018 noch jeder dritte Weg in Metropolen mit dem Auto zurückgelegt, war es 2023 nur noch jeder vierte. Zugleich gingen die Menschen häufiger zu Fuß oder nahmen das Fahrrad. Auf dem Land bleibt das Auto dagegen das wichtigste Verkehrsmittel. Bei Bus und Bahn blieb die Nutzung weitgehend stabil, obwohl seit der Corona-Pandemie mehr Menschen im Homeoffice arbeiten. Für die Studie hatten die Forscher rund 280.000 Menschen in 500 Kommunen befragt. Und das Wetter in Deutschland. Am Tage im Norden und Nordosten Wolken und Nebel, sonst viel Sonne, Höchstwerte 12 bis 25 Grad. Morgen von Westen her gebietsweise Schauer, Richtung Osten länger freundlich, 12 bis 23 Grad und am Montag mehr Wolken und regional Schauer, einzelne Gewitter dabei bei 12 bis 22 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Und wir starten mit einer Gefahreninformation für Radebeul. Wegen des Brandes einer Lagerhalle in Coswig am Stadtrand zu Radebeul werden die Anwohner wegen starker Rauchbelastung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die A24 Hamburg Richtung Berlin ist zwischen Rheinbeek und Witzhafe nach einem Fahrzeugbrand gesperrt. Die A62 Nonnweiler Richtung Landstuhl ist zwischen Nohfelden, Türkismühle und Birkenfeld wegen Bauarbeiten bis auf Weiteres gesperrt. Und zuletzt die A72 Plauen-Zwickau ist zwischen Zwickau-West und Zwickau-Ost wegen Bergungsarbeiten bis auf Weiteres gesperrt. Ihnen weiterhin eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Mit Konstanze Nastorowitz. Guten Morgen. Eine Puppe, die sprechen kann. Ein Roboter, der ferngesteuert wird. Oder ein Glitzereinhorn zum Träumen und an sich drücken. Kinder lieben das alles. Auch wenn Einhorns Glitzerschmuck zuweilen chemisch nicht so wirklich unbedenklich zu sein scheint. Und auch wenn die Puppe mit ihren Klimperaugen so viele Schadstoffe in sich trägt, dass man eher vorsichtig sein sollte. Es gibt Dutzende solcher Beispiele. Die EU verhandelt jetzt über eine verschärfte Regelung für Kinderspielzeug. Matthias Reiche.
Nachdem die EU-Kommission im Juli 2023 ihren Gesetzesvorschlag auf den Tisch legte, dauerten die Verhandlungen noch fast 2 Jahre. Aber das Ergebnis ist vorzeigbar, sagt CDU-Europaparlamentarierin Marion Walzmann. Sie war auf Seiten des Parlaments die Verhandlungsführerin für die Verordnung, die in Sachen Kindersicherheit neue Maßstäbe setze.
Obwohl wir in der Europäischen Union schon jetzt die sichersten Spielwaren weltweit haben, war zuletzt jedes 5. Produkt, das von der EU als gefährlich eingestuft und aus dem Verkehr gezogen wurde, ein Spielzeug. Und daher war es uns sehr wichtig, die in die Jahre gekommene Spielzeugsicherheitsrichtlinie von 2009 zu überarbeiten und daraus eine Verordnung zu machen.
Denn diese gilt in allen 27 Mitgliedstaaten unmittelbar nach Inkrafttreten, während eine Richtlinie erst von den einzelnen Ländern in nationales Recht umgesetzt werden müsste. Ein wichtiger Punkt ist, dass mit dem Gesetz möglichst schnell die Sicherheitsanforderungen bei Spielzeug auf den neuesten Stand der Gesundheitsforschung gebracht werden, sagt die EU-Abgeordnete Delara Burkhardt. Die umweltpolitische Sprecherin der SPD im EU-Parlament argumentiert, dass Materialien, die möglicherweise gefährlich für die Atemwege oder für ein bestimmtes Organ giftig sein könnten, im Kinderzimmer nichts zu suchen haben.
Mit der Überarbeitung der Spielzeugregeln verbannen wir endlich krebserregende, fortpflanzungs- und entwicklungsschädigende Stoffe wie Bisphenole und die Ewigkeitschemikalien PFAS aus Spielzeugen. Und wir verbieten den Einsatz von allergenen Duftstoffen in Spielzeugen für Kleinkinder.
Spielzeug soll auch leiser werden. Heute liegen die Lärmgrenzwerte über denen, die für Erwachsene am Arbeitsplatz festgelegt wurden. Das ist nicht gesund, meint die Grünen-Abgeordnete Anna Cavazzini. Besonders wichtig ist für die Vorsitzende des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, dass es künftig eine Art Sicherheitsausweis für Spielzeug geben wird.
Dass alle Verbraucher besser mit einem digitalen Produktpass, der verpflichtend sein wird, erkennen können, was wirklich die Zusammensetzung von Spielzeugen ist. Und außerdem haben wir die Regeln für die Importe auf Online-Plattformen verschärft.
Die digitalen Produktpässe werden auch Zollkontrollen verbessern und sicherstellen, dass die Hersteller ihre Spielwaren beispielsweise auch auf Entflammbarkeit oder hygienische Aspekte geprüft haben. Genauso müsse sichergestellt sein, dass digitales Spielzeug keine Risiken für die psychische Gesundheit von Kindern birgt, noch einmal die sächsische Europaparlamentarierin Anna Cavazzini.
Es gibt mittlerweile immer mehr sogenannte Smart Toys. Das sind zum Beispiel Roboter oder Kuscheltiere, die mit einer App versehen sind, die mit dem Internet verbunden sind. Und das birgt natürlich große Sicherheitsrisiken.
Die Einigung beim EU-Spielzeuggesetz muss von Parlament und EU-Rat noch formal bestätigt werden. 20 Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der EU tritt sie dann in Kraft, wobei der Spielzeugindustrie eine Übergangsfrist eingeräumt wird, um ihre Produktion den neuen Vorschriften anzupassen.
Wirtschaft.
Als vergangene Woche die Börsen abrauschten, da wollten Anleger und Anlegerinnen natürlich wissen, wie es um ihr Depot bestellt ist. Aber einige Banking-Apps waren vom Ansturm offenbar überfordert, zeigten keine Kurse oder ließen die User erst gar nicht auf ihre Seite. Besonders ärgerlich ist das, wenn die Banking-App auf dem Handy der übliche, wenn nicht gar der einzige Zugang ist, wie bei den sogenannten Neobanken. Warum die Neobanken trotzdem eine gute Alternative zur konventionellen Bank sein können, das berichtet Andreas Braun.
Sie kommen flott und peppig daher, werben mit Gratiskonten und können komplett über das Handy gesteuert werden. Neobanken haben auch in Deutschland immer mehr Kunden. Die Platzhirsche der Branche wie N26, Trade Republic oder Revolut haben jeweils mehrere Millionen Kunden. Die Start-up-Unternehmen sprechen vor allem eine junge Kundschaft an. Die will nicht in eine Bankfiliale gehen, sondern schnell und mobil ihre Bankgeschäfte machen, erklärt Christoph Stegmeier von der Beratungsgesellschaft Simon Kutscher.
Grundsätzlich haben die Neobanken natürlich eine deutlich bessere User Experience oder einfach kundenfreundliche Benutzeroberflächen. Dazu kommt, dass bei einigen Produkten die Neobanken schon 1-2 Schritte voraus sind. Wenn Sie eine Auslandstransaktion machen wollen von Deutschland in die USA, dann ist es bei den traditionellen Banken theoretisch sehr, sehr teuer und dauert heutzutage immer noch 3-5 Tage. Wenn Sie das mit der richtigen Neobank machen, ist das in 3 Klicks erledigt.
Monatliche Kosten für ein Girokonto. Bei Neobanken ist das verpönt. Die Unternehmen kommen mit schlanken Kostenstrukturen aus und brauchen wenig Personal. Verdienen tun sie zum Beispiel an Gebühren, etwa den Gebühren, die beim Einsatz einer Kreditkarte fällig werden. Auch wer seinen Dispo nutzt oder ein kostenpflichtiges Premiumkonto, der trägt zum Einkommen der Neobanken bei. Immer mehr ähnelt das Geschäft der Neobanken inzwischen aber auch dem einer klassischen Geschäftsbank. Vor allem, seit es wieder Zinsen auf die Einlagen im Konto gibt, so Experte Stegmeier.
Mittlerweile machen auch die Neobanken 70-80% ihres Umsatzes im Kredit- und Einlagengeschäft. Das heißt, sie sammeln relativ günstig Einlagen ein, auch das, was aus dem Girokonto liegt, und sie vergeben das wieder als Kredite. Von daher hat sich das Geschäftsmodell schon stark gewandelt.
Wo so viel Licht ist, gibt es aber auch Schatten. In den vergangenen Jahren machten einige der Neobanken auch negative Schlagzeilen, zum Beispiel weil der Kundenservice nicht zu erreichen war oder weil Verdachtsfälle auf Geldwäsche nicht schnell genug gemeldet wurden. Der Marktführer N26 durfte deshalb vorübergehend nur eine bestimmte Zahl neuer Kunden anwerben. Inzwischen scheint sich das Wachstum der neuen Banken aber in ruhigeren Bahnen zu bewegen, meint Ralf Kummer vom Bundesverband der Verbraucherzentralen.
Was andere Neobanken betrifft, haben wir nur ganz vereinzelt Beschwerden, dass dann mal vielleicht die App nicht erreichbar ist. Es gab dann auch einen Fall, dass eine Transaktion von einer Kryptowährung wohl nicht funktioniert hat. Aber insgesamt muss man feststellen, dass da die Beschwerdezahlen außerordentlich gering sind.
Laut Kummer sind Neobanken vor allem für Kunden interessant, die flexibel sind und auch mit mehreren Konten gut zurechtkommen.
Man muss dann als Verbraucher schon bereit sein, womöglich mehrere Apps zu haben. Vielleicht von einer Neobank mit einem tollen Girokontoangebot, dann vielleicht irgendwie zum ETF und Aktienhandel, ein Neobroker. Wenn man dann sogar vielleicht noch gucken will, wie geht das mit der Bargeldabhebung und brauche ich vielleicht doch mal in der Filiale einen persönlichen Ansprechpartner.
Wer so flexibel ist, der kann also eine Menge Kosten sparen und seine Bankgeschäfte bequem auf dem Smartphone erledigen.
Andreas Braun berichtete über Neobanken. Es ist ein monumentaler Schatz, der einige Meter unter der Stadt Zweibrücken liegt. Der Himmelsbergstollen. Einzigartig von seiner Struktur und auch der Größe, sagen Experten des Denkmalschutzes. Vor mehreren hundert Jahren gebaut, über hunderte Jahre erweitert, im Zweiten Weltkrieg rettete er Leben. Die Stadt Zweibrücken will den Stollen jetzt wiederbeleben. Alexandra Dietz war bei einem Rundgang für die Medien dabei.
Eine lange Treppe führt durch ein enges Gewölbe bis zu 12 Meter unter die Erde in den Himmelsbergstollen. Eine riesige Kelleranlage mit überdimensional hohen Hallen, in der vor Jahrhunderten schon Sandstein abgebaut wurde. Bernhard Heck, Experte für Denkmalpflege aus Bayern, hat von der etwa 1,5 Fußballfelder großen unterirdischen Fläche ein vorläufiges Gutachten erstellt und hält das Bauwerk mitten in Zweibrücken für einzigartig.
In dieser Größenordnung, in dieser Einmaligkeit, was die Historie dieser Anlage am Land über Jahrhunderte hinweg lauter verschiedene Bauphasen. Die Inschriften, die sich auf den Felsoberwänden zeigen, lassen uns die Einzelschicksale im Zweiten Weltkrieg rekonstruieren. Wenn wir diese mit den Lebensdaten, die im Archiv bekannt sind, vergleichen können, dann können wir sagen, welche Personen hier gelebt oder auch gearbeitet haben.
Heute ist das Bauwerk ein stiller Ort der Geschichte. Feuchtnass, es riecht modrig. Wasser tropft von den Decken und landet auf dem lehmigen und stellenweise sehr matschigen Boden. Für den Zweibrücker Oberbürgermeister Marold Wosnitzer ist der Himmelsbergstollen aber ein monumentaler unterirdischer Schatz.
Wenn man denkt, dass diese Anlage gerade im Zweiten Weltkrieg ganz vielen Menschen das Leben gerettet hat, wie sie da zusammengerückt sind und zugehört haben, wie die Bomben gefallen sind. Das macht einem Gänsehaut, ja. Dieses Gefühl wird man hier unten auch nicht los. Neben der Bevölkerung war untergebracht das Krankenhaus, die Stadtverwaltung, alle zentralen Einrichtungen, die es überhaupt in der Stadt gab. Und von daher ist das eine ganz besondere Einrichtung, auch aus historischer Perspektive heraus für die ganze Stadt.
Ziel des Zweibrücker Oberbürgermeisters ist es, den Himmelsbergstollen mit all seinen Besonderheiten in etwa 5 Jahren auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ob als Ort für Weihnachtsmärkte, Veranstaltungen, Hochzeiten oder auch als Museum. Wegen der guten Akustik seien auch Konzerte denkbar. Kurzfristig könnte der Stollen aber auch der Forschung übergeben werden.
Sei das Bergbau, sei das Geschichte, sei das Geologie. Es gibt so viele interdisziplinäre Themen, die wir hier bedienen könnten. Und ich glaube, das kann für die Forschung extrem spannend sein.
Alexandra Dietz berichtete über den jahrhundertealten Stollen in Zweibrücken. Die Zeit, es ist gleich 5.44 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
2 Wochen nach dem verheerenden Erdbeben in Myanmar wird das ganze Ausmaß der Katastrophe immer sichtbarer. Tausende Menschen sind ums Leben gekommen, viele verletzt oder werden noch vermisst. Und die Notlage in der Region, die bleibt dramatisch. Millionen Menschen haben laut UN weiterhin keinen verlässlichen Zugang zu sauberem Trinkwasser, Nahrungsmitteln und medizinischer Versorgung. Die Wege für Helferinnen und Helfer sind weiter oft blockiert. Unsere Südostasien-Korrespondentin Jennifer Johnston hat mit internationalen Hilfsorganisationen gesprochen.
Die Lage vor Ort sei immer noch katastrophal, sagt Oliver Esser, der für Weltköche ohne Grenzen im Erdbebengebiet unterwegs ist.
Es fehlt absolut am Management. Man kommt nicht vor Ort und es gibt keine Stellen, die einem sagen, wo man hin muss, wo man hingeht, wo was gebraucht wird, wo zu viel ist.
Die Menschen, die auf der Straße leben, bräuchten Zelte, Medikamente, sauberes Wasser, Essen. Mehr als 3.600 Menschen sind bei dem Erdbeben vor 2 Wochen in Myanmar ums Leben gekommen, so Zahlen der Regierung. Mehr als 5.000 wurden verletzt, viele werden noch vermisst. Erschwert wird die Lage durch den anhaltenden Bürgerkrieg. Regierung und Opposition stehen sich auch in dieser Ausnahmesituation weiter verfeindet gegenüber. Im von der Regierung kontrollierten Mandalay gäbe es weniger Militärcheckpoints als vor dem Erdbeben, so Oliver Esser. Hier könnten er und die anderen Helfer sich schnell und einfach bewegen. In Sagaing hingegen, wo die Oppositionskräfte stark sind, sei viel mehr staatliches Militär als sonst.
Man muss schauen, dass man, wer am besten registriert ist, wenn man über die Brücke fährt. Man muss abends wieder zurück sein. Wir hatten einen Fall mit einem jungen Koch, der die eingestürzte Brücke fotografiert hat oder gefilmt hat und drehte sich dann mit der Kamera um und war sofort verhaftet.
Sie konnten die Situation schnell mit der Militärregierung klären und er ist wieder frei. Aber das Beispiel zeigt, Journalisten sind in Myanmar seitens der Regierung nicht willkommen. Deswegen fehlen Bilder von der Zerstörung und die Spendenbereitschaft ist geringer als bei Naturkatastrophen in anderen Ländern. Dabei waren schon vor dem Erdbeben in dem Bürgerkriegsland 20 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die Hälfte der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze, so Tom Andrews, UN-Sonderberichterstatter für Myanmar. Wir haben schon in der Vergangenheit gesehen, dass die Militärjunta humanitäre Hilfe als Waffe einsetzt. Das ist dieses Mal nicht anders. Wir haben gesehen, wie Hilfsgüter blockiert wurden. Wir haben erlebt, dass Helfer verhört und erpresst wurden. Junge Burmesen haben Angst, dass sie zum Militärdienst eingezogen werden, wenn sie versuchen, in dieser schrecklichen Situation vor Ort zu helfen. Zwar haben das Militär und die bewaffnete Opposition einen vorübergehenden Waffenstillstand verkündet, doch daran halte sich die Militärregierung nicht. Sie hat seit dem Waffenstillstand mehr als ein Dutzend Luftangriffe geflogen, teils auch auf die am stärksten vom Erdbeben betroffenen Gebiete. Es sei ein Desaster auf einem bestehenden Desaster. Marvin Förderer von der Welthungerhilfe wartet derzeit in der thailändischen Hauptstadt Bangkok auf sein Visum. Er ist froh, wie auch das Deutsche Rote Kreuz, dass sie lokale Teams vor Ort haben.
Sie tragen die Hilfe jetzt, auch wenn der internationale Staff nicht in dem Ausmaß reinkommt, wie sich viele Organisationen das wünschen. Viele unserer Mitarbeitenden kommen selbst aus den betroffenen Regionen. Sie kennen also die Wege, sie kennen die Menschen, sie kennen die Strukturen. Und genau das macht es möglich, dass wir auch dann helfen können, wenn offizielle Wege eher schwierig sind.
Und die Hilfe ist dringend nötig. Derzeit liegen die Temperaturen in Myanmar bei mehr als 40 Grad. Dazu kommt immer wieder heftiger Regen, dem Zehntausende obdachlose Menschen schutzlos ausgeliefert sind. Dabei steht die Regenzeit erst noch bevor.
Und wenn es uns jetzt nicht gelingt, die Menschen bis Juni in Notunterkünften unterzubringen und dort zu versorgen, dann droht eine weitere Verschärfung der Krise, dann steigen die Risiken für Krankheiten.
Viele internationale Hilfskräfte hätten das Land bereits wieder verlassen. Sein Team will weiter im Land bleiben und helfen.
Kultur.
Und da blicken wir heute nach Großbritannien. Die edwardianische Ära um die Jahrhundertwende gilt als goldenes Zeitalter des Stils und Glamours. Es war eine Übergangszeit. Großbritannien am Rande der Moderne, Europa am Rande eines Krieges. Bei Hofe führte man ein verschwenderisches und rasantes Leben, war offen für neue Trends und Technologien. Mehr als 300 Objekte aus der Royal Collection sind jetzt in der King's Gallery in London zu sehen, darunter Schmuck, Roben und Werke zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler. Gabi Biesinger.
Die Ausstellung in der King's Gallery umfasst die Zeit zwischen etwa 1860 und dem Ersten Weltkrieg.
Der spätere König Edward VII. Heiratete 1863 die dänische Prinzessin Alexandra und die beiden wurden zu Trendsettern in einer Zeit des Wandels, schildert Kuratorin Catherine Jenkins.
This moment of the golden era in America, the Gilded Age.
Wir haben die Phase, die in den USA das goldene Zeitalter genannt wird, eine Zeit geprägt von Hedonismus, Opulenz und Glamour, aber auch von rasantem Fortschritt und technischen Errungenschaften. Mir wurde beim Zusammenstellen der Ausstellung klar, dass die Edwardians kontinuierlich im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne standen. Die Ausstellung taucht ein in Leben und Geschmack zweier der angesagtesten britischen Königspaare, eben König Edward VII. Und Königin Alexandra, sowie sein Nachfolger König Georg V. und Königin Mary. Was Exponate angeht, konnte die King's Gallery aus dem Vollen schöpfen, denn die königlichen Haushalte der Edwardians waren dekoriert und vollgestopft bis unters Dach. Wenn man Fotos ihrer Häuser sieht, alle Wände waren vollgehängt, Fotos, Souvenirs, Kunst, keinesfalls so, wie wir uns heutzutage einrichten würden. Als leidenschaftliche Förderer der Kultur interessierten sich die Edwardians für neue Kunstströmungen wie den Jugendstil und für zeitgenössische Literatur. 1902 stiftete Edward den Order of Merit, um kulturelle, wissenschaftliche oder militärische Verdienste und Fortschritte zu würdigen. Königin Alexandra setzte bei ihrer Krönung 1902 die jüngsten technischen Errungenschaften perfekt für ihren dramatischen Auftritt in Szene. 1902 war die erste Krönung, bei der es in Westminster Abbey elektrisches Licht gab. Und so ließ Alexandra ein schimmerndes goldenes Kleid anfertigen mit einem hochgestellten Perlenkragen und einem Netz mit funkelnden Edelsteinen. In den Zeitungen damals hieß es, als das Licht anging, sie sei erstrahlt in einem güldenen Schein aus Glanz und Gloria.
Blaze of gold and glory.
Das Design ihrer extravaganten Krönungsrobe hatte Alexandra bis zum letzten Augenblick streng geheim gehalten, denn als Stilikone oder man könnte sagen Influencerin ihrer Zeit fürchtete sie modische Nachahmerinnen bei Hofe.
Because she knows if it's released, it will be imitated by other ladies of the court.
Alexandra besaß auch einen der ersten tragbaren Fotoapparate und knipste Landschaften und ihr Familienleben. Tassen mit Fotos der Royal Family gibt es heute in jedem Souvenirshop. Alexandra war die erste, die diese Idee hatte, allerdings nur für den persönlichen Gebrauch.
It's a completely new technique.
Es musste erst eine Technik entwickelt werden, um die Fotos aufs Porzellan zu bringen. Es dauerte ziemlich lange, bis ein Porzellankünstler in Staffordshire das hinbekam. Und damit niemand die Idee klauen konnte, ließ die Firma anschließend sein Werkzeug vernichten.
They destroyed his equipment.
4 Jahre nachdem König Georg V. den Thron bestiegen hatte, brach der Erste Weltkrieg aus. Das Gesicht der britischen Monarchie nach dem Krieg war ein anderes.
We get this sense of a royal family led by duty.
Von nun an geht es in der Monarchie um Pflichterfüllung. Die Verheerungen des Krieges sind ein tiefer historischer Einschnitt und die Königsfamilie ist danach eine andere.
Die Ausstellung The Edwardians – Age of Elegance kann auch bis zum 23. November in der King's Gallery in London besucht werden.
Standpunkte.
Riesenchaos an den Finanzmärkten, ein Hin und Her bei den US-amerikanischen und europäischen Zöllen und eine immer weitere Eskalation der Zollspirale zwischen China und den USA. Es war auf jeden Fall eine turbulente Woche, was die transatlantischen Beziehungen angeht. Jetzt, zum Ende der Woche, hat sich der Nebel ein ganz klein wenig gelichtet und viele deutsche Medien haben das zum Anlass genommen und versucht, die positiven Seiten am Zollchaos von US-Präsident Trump zu beleuchten. Das Handelsblatt zum Beispiel hat in Deutschland eine Veränderung festgestellt.
Am Ende dieser Woche stellt sich heraus, dass Donald Trumps Verwüstungslust auch ihr Gutes hat. Sie funktioniert wie ein Katalysator und beschleunigt wichtige Entwicklungen. 3 Beispiele aus der Woche. Erstens, die Bundeswehr will sich nicht mehr auf Elon Musks Starlink verlassen und plant, ein eigenes Satellitennetzwerk im Weltraum aufzubauen. Zweitens, die EU hat erkannt, dass sie Zukunftstechnologien nicht nur regulieren, sondern auch massiv fördern sollte. Am Mittwoch stellte sie dafür einen Aktionsplan für künstliche Intelligenz vor. Drittens, Union und SPD haben sich dank Trumps Zolleskapaden schneller auf einen Koalitionsvertrag geeinigt, als Beobachter zuletzt vermutet hatten.
Ja, und auch abgesehen vom alles überlagernden Zollthema sollte Europa sich neu sortieren, kommentiert die Welt.
Für Europa reicht es nicht, den Kopf über Donald Trumps Amerika zu schütteln. Es muss endlich eigenständig handlungsfähig werden. Und zwar militärisch, wirtschaftlich und politisch. Die gegenwärtige Krise ist auch eine Chance. Europa muss seine Kräfte bündeln, um zu verhindern, dass der Rückzug Amerikas ein gefährliches Vakuum hinterlässt. Wenn Europa der Freiheit eine neue Heimat gibt, bleibt zumindest die Möglichkeit, dass die USA eines Tages zu ihren gemeinsamen Werten zurückkehren.
Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg, kommentiert der Tagesspiegel und schreibt, Donald Trump zockt rücksichtslos auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Er werfe mit Phrasen um sich und zwar ganz ohne Plan. Umso dringender sei es, dass Europa einen finde. Die neue Osnabrücker Zeitung ist da schon einen Schritt weiter und argumentiert, dass Trumps Handelspolitik schon jetzt womöglich für etwas gut ist.
Trumps Kalkül geht nicht ganz auf. Statt in Schockstarre zu verfallen, rücken Staaten enger zusammen. Selbst das oft zögerliche Europa zeigt angesichts des Trumpschen Zollhammers souverän Geschlossenheit. Vereint im Widerstand gegen eine Politik, die weder Prinzipien kennt noch Verlässlichkeit bietet. Was Trump zudem unterschätzt hat, ist die langfristige Resilienz demokratischer Strukturen. Sein zerstörerischer Impuls hat bei vielen den Sinn für das Wesentliche geschärft. Die Notwendigkeit politischer Kompromisse, das Prinzip von Rede und Gegenrede, das Ringen um Ausgleich. Trump wollte die Welt erschüttern, doch hat sie letztlich wachgerüttelt.
Das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie Mareike Makosch.
Der Stichtag.
Heute, vor 50 Jahren, starb in Paris die Künstlerin Josephine Baker. Mirjam Benecke blickt zurück.
250.000 schwarze und weiße Amerikanerinnen und Amerikaner haben sich im August 1963 vor dem Lincoln Memorial in Washington versammelt. Kurz bevor Martin Luther King seine I Have a Dream Rede hält, tritt Josephine Baker, 57 Jahre alt, ans Mikrofon. Denn obwohl Josephine Baker vor allem als Tänzerin und Sängerin bekannt ist, schlägt ihr Herz lebenslang für den Kampf gegen Rassismus.
Ich möchte, dass ihr wisst, wie stolz ich bin, heute hier zu sein. Und das nach all den Jahren des Kampfes, hier und anderswo für eure Rechte, unsere Rechte, die Rechte jedes Menschen.
Geboren wird Josephine Baker im Jahr 1906 in den USA, St. Louis. Als Teenager tritt sie in Clubs und Theatern in den USA auf. Obwohl Josephine Baker immer in der letzten Reihe tanzt, bekommt sie ein unschlagbares Angebot. Ein Engagement in der Revue Nègre in Paris. Die junge Josephine Baker tanzt, wie es Paris noch nicht gesehen hat. Sie kreist die Hüften und wirft die Beine in die Luft. Charleston? Von dem amerikanischen Modetanz hatte man in Europa noch nicht viel gehört. Josephine Baker tanzt fast nackt, manchmal nur mit einem Lendenschutz oder dem berühmten knappen Bananenröckchen bekleidet. Immer öfter tritt Josephine Baker auch in Filmen auf und sie singt. Josephine Bakers Geschichte reicht für mindestens 5 Leben. Während des Zweiten Weltkriegs arbeitet sie für die Resistance, schmuggelt auf ihren Konzertreisen geheime Dokumente und arbeitet als Pilotin für das französische Rote Kreuz. Mit 68 Jahren stirbt Baker in Paris an einer plötzlichen Gehirnblutung. Das ist am 12. April 1975, heute vor 50 Jahren.
Der Stichtag von Mirjam Benecke. Ja, und damit sind wir am Ende dieser ARD-Infonacht angekommen. Mein Name ist Konstanze Nastorowitz. Heute ist Samstag, der 12. April. Gleich geht's weiter mit den Nachrichten. Starten Sie dann gut in den Tag und in Ihr Wochenende. Die Zeit, es ist gleich 5.58 Uhr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
B87 Frankfurt-Oder Richtung Luckau zwischen Müllrose und Rago Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding an der Baustelle am Dreieck Funkturm. Läuft der Verkehr bis Spandauer Damm nur einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen den Bereich über den Messedamm umfahren. In Tempelhof ist auf dem Tempelhofer Damm stadtauswärts vor der Albrechtstraße nur eine Spur frei. Mitte die Spandauer Straße ist ab Karl-Liebknecht-Straße Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten gesperrt. Bei der S-Bahn fahren Busse statt Bahnen auf den Linien S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz. Und auf der S3 zusätzlich zwischen Erkner und Rahnsdorf.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 6 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Morgen. Am zweiten Tag ihres Treffens in Warschau wollen die Finanzminister und Ministerinnen der EU über die Finanzierung der Aufrüstung Europas sprechen. Unter anderem als Reaktion auf den Kurswechsel der USA in der Ukraine-Politik unter Präsident Trump will die EU stark aufrüsten. Aus Brüssel, Jakob Mayer.
Europas Rüstungsmärkte sind zersplittert, weil Länder in vergleichsweise kleinen Stückzahlen vorzugsweise bei heimischen Unternehmen bestellen, anstatt sich abzustimmen. Die Runde diskutiert in Warschau über einen Vorschlag der Brüsseler Denkfabrik Bruegel, die eine neue innerstaatliche Einrichtung empfiehlt, der auch Nicht-EU-Länder wie Großbritannien beitreten könnten.
Das Münchner IFO-Institut warnt vor einer neuen Weltwirtschaftskrise. IFO-Chef Fuß sagte der Süddeutschen Zeitung, wenn jetzt neben den USA auch China und Europa auf eine protektionistische Wirtschaftspolitik setzen würden, sei das eine große Gefahr. Laut Fuß zerstörten die USA im Moment ihre Reputation als zuverlässiger Vertragspartner. Dass die EU nicht sofort mit Gegenmaßnahmen auf die US-Zölle reagiert, sei richtig. China hingegen macht im Zollstreit weiter. Heute sollen die Abgaben auf US-Importe auf 125% steigen. Der Abriss der Ringbahnbrücke am Berliner Autobahndreieck Funkturm hat sich weiter verzögert. In diesen Stunden soll es losgehen. Der Start war seit gestern Mittag immer wieder verschoben worden. Der Rückbau soll trotzdem bis zum 25. April abgeschlossen werden. Grund für den Abriss ist ein seit langem bekannter Riss im Tragwerk der Brücke. Für den Neubau der Brücke wird mit einer Bauzeit von ungefähr 2 Jahren gerechnet. Dänemark verlängert seine Kontrollen an der Grenze zu Deutschland um weitere 6 Monate. Das Justizministerium begründete die Entscheidung mit einer anhaltenden Terrorbedrohung. Gefahr drohe unter anderem von militanten Islamisten, hieß es. Dies sei eine Folge des Konflikts im Nahen Osten. Dänemark hatte die Grenzkontrollen Anfang 2016 eingeführt und immer wieder mit verschiedenen Begründungen verlängert. In der Fußball-Bundesliga hat Leipzig am Abend 3:2 in Wolfsburg gewonnen. Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben ihr 3. Halbfinalspiel in den Playoffs verloren. Am Abend mussten sie sich in Saarlouis mit 52:66